Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Echo der Zeit. Die Themen. Nach nur 18 Monaten scheitert in Österreich die Große Koalition. Es gibt Neuwahlen, aber wohl kaum neue Verhältnisse. Rüffel für den Diktator. Am G8-Gipfel in Japan kritisieren die Regierungschefs Simbabwes Präsidenten Mugabe scharf. Die geladenen Afrikaner schweigen. Bombe in Kabul. Ein Attentat in der afghanischen Hauptstadt fordert über 40 Menschenleben. Der US-Autokonzern GM steht angeblich vor einem massiven Stellenabbau. Die ganze Branche ist angeschlagen. Die Hintergründe. Die Gewerkschaften protestieren gegen die Schweizer Nationalbank und verbitten sich eine Einmischung in die Lohnrunde. Und dann anstelle des Dossiers die Wiederholung der Mittagsserie in Sommergeschichten mit Geschichte. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Martin Durer mit den Nachrichten Daniel Hubacher.
In Österreich ist die Regierungskrise perfekt. Die Sozialdemokraten und die Konservativen haben keine gemeinsame Basis mehr, um zusammen zu regieren. 2 Jahre vor dem ordentlichen Wahltermin wird es deshalb aller Voraussicht nach im September zu vorgezogenen Neuwahlen kommen. Robert Stähli.
Den endgültigen Todesstoß hatte ein Schwenk der Sozialdemokraten in einer heiklen EU-Frage gegeben. Die SPÖ hatte letzte Woche plötzlich angekündigt, künftige EU-Verträge seien zwingend dem Volk vorzulegen, womit sie die mitregierende Volkspartei vor den Kopf stieß. Heute Morgen nun hat ÖVP-Chef und Vizekanzler Wilhelm Molterer deshalb die seit Monaten kriselnde Koalition aufgekündigt, weil, wie er sagte, eine Zusammenarbeit in dieser Regierung nicht mehr möglich sei.
Ich habe mir diesen Schritt nicht leicht gemacht. Dieser Schritt ist ausschließlich davon bestimmt, was für Österreich das Beste ist.
Molterers Gegenkandidat bei der SPÖ in den kommenden Wahlen wird der heutige Verkehrsminister Werner Faymann sein, nachdem Bundeskanzler Alfred Gusenbauer formell seinen Verzicht bekannt gab.
Ich habe vorgeschlagen, dass die Liste der sozialdemokratischen Kandidatinnen und Kandidaten Werner Faymann anführen soll.
Dieser Rückzug des glücklosen Gusenbauers war allerdings nur noch eine halbe Überraschung, nachdem er bereits sein Amt als Parteichef von Faymann verloren hatte und vor Wochen in der SPÖ bloß noch mit einem Ehrenposten abgespeist worden war.
Am G8-Gipfel in Japan haben die Staatschefs der wichtigsten Industrienationen das Regime von Robert Mugabe in Simbabwe scharf kritisiert. Bei einem Treffen zum Auftakt des Gipfels mit Regierungsvertretern aus Afrika forderten sie diese auf, mehr Druck auf Mugabe zu machen. Die Afrikanische Union hält sich nach der umstrittenen Stichwahl bis jetzt mehrheitlich zurück mit Kritik an Simbabwe. Ein Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat über 40 Tote und rund 150 Verletzte gefordert. Nach Angaben der Behörden sprengte sich ein Attentäter mit einem Auto vor der indischen Botschaft in die Luft. Es war der blutigste Anschlag in Kabul seit dem Sturz der Taliban Ende 2001. Wer dahinter steckt, ist noch unklar. In Italien hat der Streik der Zug- und Nahverkehrsbetriebe vielerorts ein Verkehrschaos ausgelöst. Betroffen waren insbesondere Pendler. Viele von ihnen erschienen verspätet oder gar nicht zur Arbeit. Die Gewerkschaften fordern von der Regierung einen einheitlichen Arbeitsvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Verkehr. Vom Streik betroffen waren auch zahlreiche Züge zwischen der Schweiz und Italien. Die SBB rechnet mit einer Normalisierung der Lage nach dem Streikende heute um 21 Uhr. Die Militärjustiz hat das Verfahren gegen einen Schweizer eingestellt, der für die private US-Sicherheitsfirma Blackwater im Irak im Einsatz war. Grund: Die Ermittlungen hätten keinen Hinweis gegeben, dass Blackwater einer Streitmacht angegliedert gewesen sei. Eine Sprecherin der Militärjustiz bestätigte auf Anfrage einen entsprechenden Bericht der Gratiszeitung.ch. Das Militärstrafgesetz verbietet Schweizer Bürgern den Einsatz für fremde Armeen. Nach einem Waldbiwak der Schweizer Armee im Kanton Zürich besteht bei 3 Männern Verdacht auf die Bakterienkrankheit Borreliose. Das hat das zuständige Departement VBS mitgeteilt. Die 3 Betroffenen würden deshalb mit Antibiotika behandelt. Bei der Übung einer Luftwaffeneinheit waren letzte Woche 70 Wehrmänner von Zecken gestochen worden. Laut dem VBS stehen sie alle nach wie vor unter ärztlicher Beobachtung. Eine Untersuchung des Vorfalls ist laut dem VBS nicht vorgesehen. Die Revision des Betäubungsmittelgesetzes kommt mit größter Wahrscheinlichkeit im November vors Volk. Die nötigen Unterschriften sind zusammen und müssen nun noch beglaubigt werden. Das Referendum ist von einem Komitee von Politikern aus SVP und der EDU ergriffen worden. Die Gegner des Betäubungsmittelgesetzes stören sich unter anderem daran, dass die Abgabe von Heroin an Schwerstsüchtige weitergeführt und sogar leicht ausgebaut werden soll. In der Schweiz ist die Zahl der Arbeitslosen im Juni auf den tiefsten Stand seit 6 Jahren gesunken. Ende Monat waren 91.500 Arbeitslose registriert, womit die Arbeitslosenquote noch 2,3% betrug gegenüber 2,4% Ende Mai. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft hat der Rückgang vor allem saisonale Gründe. Der Bundesrat hat Landwirte mit einem Vermögen von über 1 Million Franken zu Recht von Direktzahlungen ausgeschlossen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Laut seinem Urteil müssen 2 reiche Zürcher Bauern dem Kanton irrtümlich erhaltene Direktzahlungen zurückerstatten. Die beiden Brüder hatten beim Ausfüllen ihres Antrags für Leistungen die Rubrik Vermögen offen gelassen. Trotz eines gemeinsamen Vermögens von über 7 Millionen Franken erhielten sie Direktzahlungen von mehr als 100.000 Franken. Feuerbrand bleibt ein Problem in der Schweiz. Nach Angaben der Eidgenössischen Forschungsanstalt Agroscop hat die Krankheit zurzeit in 20 Kantonen über 5.000 Obstbäume und andere Pflanzen befallen. Klar am meisten betroffen seien Apfelbäume. Die Feuerbrandschwerpunkte lägen in den Kantonen Bern, Zürich, Thurgau, Aargau, St. Gallen und Luzern. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.816 Punkten plus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.350 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 61,63 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,326. Im Tessin haben heftige Regenfälle zahlreiche Keller und Garagen unter Wasser gesetzt. Die Feuerwehren waren seit gestern im Dauereinsatz. Während den heftigen Gewittern im Tessin und in Südbünden wurden seit gestern Mittag über 3000 Blitze registriert, wie die Wetterstation Locarno Monti mitteilt. Und damit zu den Wetterprognosen bis morgen Dienstagabend. Im Norden wird es wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten in den Alpen. Am Nordrand der Schweiz fällt wenig Regen. Die Temperatur erreicht rund 21 Grad. Im Tessin und in Graubünden lässt der kräftige Regen heute Abend nach. Morgen wird es ziemlich sonnig und im Tessin bis 26 Grad warm. Am Mittwoch wird es im Norden zunehmend sonnig und die Temperatur steigt auf 25 Grad. Im Süden scheint meist die Sonne bei 28 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Deris 1 und 4. Die weiteren Themen. Österreichs Große Koalition ist am Ende. Die Alternative ist möglicherweise eine Große Koalition. Die G8 empfangen am Gipfel in Japan afrikanische Staatschefs. Man spricht miteinander, aber man versteht sich nicht. Gegengift oder Maßnahmen gegen Spekulanten im Ölgeschäft. Technisch machbar, politisch kaum. Der Gegner lauert überall. In Afghanistans Hauptstadt Kabul explodiert eine Bombe. Der schwerste Anschlag seit 7 Jahren. Mit Offroadern vom Weg abgekommen, die US-Autoindustrie unterwegs zum Schrottplatz. Das falsche Wort vom falschen Mann. Ein Nationalbanker mischt sich in die Lohnpolitik ein und bekommt das zu hören. Und schließlich, das Dossier hat Pause. Wir bringen die Wiederholung der Mittagsserie am Abend. Sommergeschichten mit Geschichte. In den frühen 60er Jahren war die Welt noch in Ordnung. Im niederösterreichischen Ips saß ein kleiner Junge im Sandkasten und verkündete, er werde mal Bundeskanzler. 40 Jahre später war Alfred Gusenbauer am Ziel. 2006 gewann er mit der SPÖ die Wahl knapp. Und jetzt ist sein Glück schon wieder vorbei. Die ÖVP gutierte seine populistische Europapolitik nicht. Gusenbauer hatte mit dem Verleger der Kronenzeitung angebandelt und versprochen, künftig würden EU-Verträge vom Volk dem Volk vorgelegt. Das war zu viel. Die Koalition brach auseinander. Ich sprach darüber mit Auslandredaktor Joe Schelbert in Österreich und fragte ihn, ob die konservative ÖVP nur einen Vorwand gesucht habe, um die Koalition zu sprengen.
Nein, das glaube ich nicht, aber es ist ein eleganter Weg natürlich, um die Koalition zu sprengen. Es ist ein Grundsatzstreit und nicht ein Streit um irgendein Detail in der Gesundheitsreform, was ja auch in Österreich zum Ende der Koalition hätte führen können. Und es geht wirklich um einen Grundsatzentscheid in der Außenpolitik, das ist ja auch das Verhältnis zur EU. Die ÖVP sagt, das muss in der Kompetenz der Regierung und des Parlaments bleiben. Man dürfe die EU nicht dem Populismus ausliefern. Österreich sei nicht wie die Schweiz quasi Abstimmungen gewohnt. Die Gefahr sei zu groß, dass man aus anderen Gründen, etwa aus Wut auf die Regierung, Nein sagt und nicht die Vorlage abwägt. Die SPÖ sagt, angesichts der Unbeliebtheit der EU dürfe man nicht so tun, als sei da nichts. Es sind ja bloß noch 28% nach Umfragen, die EU für eine gute Sache halten. Es sei eine Grundsatzfrage und man müsse quasi die Akzeptanz bei der Bevölkerung wieder steigern, indem man eben Debatten führt und sie einlädt, mitzumachen bei der EU, halt auch über Abstimmungen.
Aber ging es denn da vor allem um eine Frage des politischen Stils, dass man einen Kurswechsel also per Leserbrief bekannt gibt, oder gibt es wirklich inhaltliche politische Differenzen?
Es ist beides. Der Stil war natürlich wirklich stillos, indem man über eine Boulevardzeitung, die offen gegen die EU ankämpft, diesen Schwenk bekannt gibt, aber eben auch natürlich grundsätzlich. Die ÖVP geht übrigens hier ein großes Risiko ein, denn der Schwenk der SPÖ in dieser Frage ist höchst populär. Eben nach dieser Umfrage, die ich vorhin erwähnt habe, sind selbst die ÖVP-Wählerinnen und Wähler, nämlich 59%, für diesen Schwenk der SPÖ. Von dort her kann man schon sagen, dass die ÖVP quasi grundsätzlich entschieden hat, so geht das nicht.
Nun hat die Koalition nie wirklich funktioniert und Sie sagen eben, dass die Basis der ÖVP eigentlich hinter diesem Schwenk steht. Warum wagt die ÖVP gerade jetzt, die Koalition zu sprengen?
Sie wagt es jetzt und sie hätte es eigentlich im Februar oder März schon wagen können, aber man darf nicht vergessen, es gab noch die Fußball-Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz und man wollte während dieser Zeit quasi keine Regierungskrise oder Wahlen haben. Das ist sicher mit ein Grund für den Zeitpunkt. Der andere Grund sind die Umfragen, die sind für die ÖVP zurzeit sehr gut. Also Alfred Gusenbauer und die SPÖ sind im Keller. Allerdings ist auch die ÖVP jetzt nicht irgendwie wahnsinnig stark, sondern einfach nicht so schwach wie die SPÖ. Aber die Konservativen der ÖVP könnten sich auch täuschen, denn der neue starke Mann der SPÖ, Werner Faymann, ist sehr populär. Er hat es geschafft, innerhalb von 14 Tagen sich als Verteidiger der kleinen Leute aufzubauen. Dann hat er sich offen gegen eine weitere Erhöhung des Pensionsalters gestellt, obwohl es in der Regierung ein Kompromisspapier gab, dass das geschehen soll. Und das Wichtigste eigentlich, er hat den Boulevard auf seiner Seite, die Boulevardzeitungen, also nicht nur die Krone, wo er da diesen Brief zusammen mit Alfred Gusenbauer veröffentlicht hat, schreibt auch in der Gratiszeitung heute Kolumnen, hat gute Kontakte zu Österreich, auch eine Boulevardzeitung. Er ist sehr beliebt auch in der Partei, er gilt als der Hoffnungsträger, also das wird für die ÖVP sehr schwierig dann sein, im Herbst ihn zu schlagen.
Wenn also beide großen Volksparteien ÖVP und SPÖ möglicherweise nicht massiv die Wählergunst verlieren, was bedeutet das? Neuauflage der großen Koalition oder die Stunde der Kleinen, die dann das Zünglein an der Waage sind?
Ich glaube eher Ersteres, Neuauflage der großen Koalition. Ich gehe davon aus, dass man dasselbe Ergebnis haben wird, in etwa wie vor 2 Jahren, vermutlich mit ein paar neuen Köpfen, aber die inhaltlichen Differenzen werden bleiben. Ich glaube nicht, dass die Kleinen so stark werden, dass sie zu einer Regierungsbildung beitragen können, wirklich wesentlich und inhaltlich. Von dort her ist die Gefahr oder die Chance da, dass es bleibt, was bis jetzt ist, nämlich die große Koalition und außer Wahlen nichts gewesen.
Das waren die Einschätzungen zur österreichischen Krise von Joe Shelbert. Heute waren 7 afrikanische Staatschefs Gäste auf dem G8-Gipfel in Japan. Doch dieser Afrika-Schwerpunkt dürfte ihre hohen Erwartungen enttäuscht haben. Es gelang ihnen nicht, die G8 davon zu überzeugen, dass die ständig steigenden Energie- und Lebensmittelpreise massive zusätzliche Hilfe für ihren Kontinent nötig machen, über die an früheren Gipfeltreffen gemachten Zusagen hinaus. Auf der anderen Seite gelang es auch den G8 nicht, die Afrikaner für einen harten Kurs gegen Simbabwes Diktator Mugabe zu gewinnen. Aus Tokio berichtet Fredrik Steiger.
In Japan wird heute das Sternenfest Tanabata gefeiert. Immer am 7. Juli werden überall im Land bunte Papierstreifen mit Wünschen drauf an Bambusstangen aufgehängt. Wünsche und Forderungen haben auf dem G8-Gipfel in Toyako auch die 7 afrikanischen Gäste formuliert. Allerdings dürften sie, trotz Tanabata, bestenfalls teilweise erfüllt werden. Zwar sehen die G8-Oberhäupter nun einen Aktionsplan für Afrika vor. Mit umfangreichen Programmen zugunsten des Gesundheitswesens, der Landwirtschaft in den ärmsten Ländern. Angelegt werden sollen auch riesige Getreidevorräte, um so für künftige Lebensmittelkrisen vorzusorgen. Das Problem ist bloß, mehr Geld als schon auf früheren G8-Gipfeln zugesagt, wird nicht fließen. Es werden bloß versprochene Mittel umverteilt. Und das, obschon die explodierenden Energie- und Nahrungsmittelpreise gerade Afrika am schwersten belasten, wie die deutsche Kanzlerin Angela Merkel einräumte.
Die afrikanischen Länder haben auch die Befürchtung zum Ausdruck gebracht, dass viele dieser Millenniumsziele schwerer zu erreichen sind, wenn die Rohstoffpreise jetzt so ansteigen, wie das im Augenblick gerade geschieht.
Und US-Präsident George Bush erklärte,
Today there's too much suffering in the continent of Africa and now is the time for the comfortable nations to step up and do something about it.
Es gäbe heute zu viel Leiden in Afrika. Nun müssten die reichen Länder etwas tun. Beim Thema Afrika-Hilfe gehören die USA tatsächlich zu den Musterknaben, zusammen mit Deutschland und Großbritannien. Doch andere G8-Mitglieder, etwa Frankreich, Italien und Japan, haben bisher nicht mal ihre eigenen Versprechen erfüllt. Entsprechend zerknirscht gab sich EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso.
I'm a little bit concerned, to be honest, because the last year we saw a reduction. The last year globally we saw a reduction of 8%. In the commitments, and this is not good.
Im vergangenen Jahr habe die weltweite Entwicklungshilfe statt zu sogar abgenommen. Und UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon machte deutlich,
No new promises are needed. For Africa alone, countries must agree to deliver on their previous ODA commitments.
Es brauche gar keine neuen Versprechen. Hingegen seien endlich die bisherigen zu erfüllen.
The resources must not be at the expense of existing development finance commitments.
Und neue Projekte dürften nicht zulasten bisheriger Zusagen gehen. Doch genau das sei der Fall, kritisierten Hilfswerksvertreter am Rande des Gipfels, etwa Charles Abani aus Nigeria.
We must see new money for this, and I say new money because if we continuously divert aid money already committed in
Mit der Energie- und Nahrungsmittelkrise habe Afrika zusätzlich gewaltige Probleme bekommen. Deshalb brauche es auch zusätzliche Mittel. Und Caroline Towers Kaira, eine Bäuerin aus Malawi, monierte.
Because over the last 2 years we have seen countries within the G8 mobilizing $400 billion for wars. We have seen them mobilizing $1,000 billion.
Es könne doch nicht sein, dass G8-Länder $400 Milliarden für Kriege ausgeben könnten und sogar noch mehr zur Linderung der Bankenkrise. Doch 50 Milliarden pro Jahr für Afrika brächten sie nicht auf. Für Afrika bedeutet der jetzige G8-Gipfel keinen Durchbruch, sondern ein Treten an Ort. Wirklich überraschend ist das nicht. Gescheitert ist aber auch der Versuch eines politischen Schulterschlusses zwischen den Wirtschaftsmächten und Afrika angesichts des Dramas in Simbabwe. Die G8 betrachten die jetzige Regierung in Harare als illegitim und wollen, mit Ausnahme des Italieners Silvio Berlusconi, den Druck auf Diktator Robert Mugabe erhöhen, wie Kanzlerin Merkel klarmachte.
Wir seitens Deutschland zum Beispiel schließen weitere Sanktionen nicht aus. Da sind wir auch in der Gemeinschaft mit vielen G8-Ländern.
Die Afrikaner hingegen äußerten lediglich Verständnis für die Haltung der G8. Doch sich ihr anschließen und Mugabe fallen lassen, das mochten sie nicht.
Fredrik Steiger zum heutigen Programm in Toyako. Morgen werden sich die 8 Staats- und Regierungschefs der G8 dann den weltweit hohen Energiepreisen widmen. Und da werden sie auch darüber debattieren, was gegen den hohen Erdölpreis unternommen werden kann. Ganz besonders gegen die Spekulanten, die mitverantwortlich sind dafür, dass der Fasspreis seit Anfang Jahr um fast 50% gestiegen ist. Massimo Agostinis über die Vorschläge, die auf dem Tisch liegen und die Chancen für deren Umsetzung.
Seit das Erdöl immer teurer wird, überlegt sich die Politik, was dagegen unternommen werden könnte. Ins Visier geraten sind dabei die Spekulanten, also jene Händler, die kein wirkliches Interesse am physischen Besitz von Erdöl haben, sondern bloß am damit kurzfristig zu realisierenden Gewinn. Erst am Wochenende hat der italienische Wirtschafts- und Finanzminister Giulio Tremonti angeregt, weltweit eine Art Spekulationssteuer einzuführen. Diese sähe vor, dass alle, die mit Erdöl handeln wollen, vorgängig eine bestimmte Summe hinterlegen müssten. Ist der Betrag saftig genug, so die Hoffnung, würde dies zahlreiche Händler vom kurzfristigen Engagement abhalten und so die Preisexplosion beim Erdöl dämpfen. Francis Perrin, ausgewiesener Erdölspezialist und Chefredaktor des Fachblattes Arab Oil and Gas Magazine in Paris, nennt noch zwei andere diskutierte Maßnahmen.
Un autre type de mesure évoquée aux États-Unis consisterait à interdire à certains types de fonds.
In den USA werde erörtert, ob man hochspekulative Fonds vom Ölhandel ganz ausschließen solle. Und zweitens, ob der Druck auf den äußerst wichtigen Ölhandelsplatz London erhöht werden solle, damit dort die gleich strengen Regeln für den Ölhandel gelten wie in New York. Diese beiden Vorschläge erachtet Francis Perrin als kaum umsetzbar. Wie soll entschieden werden können, welcher Fonds hochspekulativ ist? Und wer soll diesen Entscheid fällen, fragt er. Und dass London seine Regulierung verschärft, um dem konkurrierenden New Yorker Ölhandelsplatz das Leben zu erleichtern, glaubt er ebenfalls nicht. Größere Chancen räumt er dem ersten Vorschlag ein, jenem also, der von den Marktteilnehmern eine kräftige Eintrittssumme abverlangt, bevor sie auch nur einen Tropfen Erdöl kaufen können. Allerdings ist Perrin auch von diesem Vorschlag nicht wirklich überzeugt.
En intervenant sur ces marchés, on peut évidemment réduire la spéculation, mais on peut évidemment rendre plus difficile et plus coûteuse la protection.
Mit so einer Maßnahme könne die Spekulation tatsächlich eingedämmt werden. Aber man bestrafe auch alle anderen Marktteilnehmer, sagt Perrin, zum Beispiel die Flugindustrie. Diese trete am selben Markt auf wie die Spekulanten. Sie habe aber langfristige Interessen. Sie kaufe heute Flugbenzin mit Lieferung zu einem späteren Termin, zu einem aber heute schon abgemachten Preis. Damit wolle sie sich gegen noch höhere Erdölpreise in Zukunft absichern. Solchen Marktteilnehmern werde das Leben aber erschwert, wenn sie plötzlich sehr viel Geld unproduktiv deponieren müssten, nur um sich mit Öl eindecken zu können, sagt Francis Perrin weiter. Aus diesem Grund sind die beiden G8-Länder USA und Großbritannien strikt gegen eine verstärkte Regulierung des Ölmarktes. Frankreich und Italien indes, die Interventionen am Markt generell offener gegenüberstehen, sprechen sich für einen entsprechenden Beschluss der G8 aus. Doch die Gespaltenheit der G8 bei dieser Frage lässt ein gemeinsames Vorgehen gegen die Spekulation als ziemlich illusorisch erscheinen.
Es ist das schwerste Attentat in Kabul seit dem Sturz der Taliban vor 7 Jahren. Mit einem Auto sprengte sich heute Morgen ein Selbstmordattentäter vor der indischen Botschaft in die Luft und riss mehr als 40 Menschen mit in den Tod. Die Urheber des Anschlags haben damit gezeigt, dass sie auch an stark gesicherten Orten zuschlagen können. Im Zentrum der afghanischen Hauptstadt. ARD-Kollegin Sabine Matei berichtet.
Die Reaktionen auf den wohl schwersten Anschlag in Kabul seit dem Sturz der Taliban waren eindeutig. Das Attentat auf die indische Botschaft in der afghanischen Hauptstadt sei feige und hinterhältig gewesen, so etwa Kai Eide, der UNO-Sondergesandte für das Land. Präsident Karzai erklärte, die Feinde Afghanistans könnten die guten Beziehungen zu Indien nicht zerstören. 5 Angehörige der diplomatischen Vertretung in Kabul kamen bei dem Attentat ums Leben. 4 Inder und 1 Afghane, darunter der Militärattaché und der politische Referent der Botschaft. Die indische Regierung hat unterdessen ein Ermittlerteam nach Kabul entsandt. Zwar hat sich bisher niemand zu der Tat bekannt, doch weist alles auf militante Islamisten hin. Einmal mehr hätten sie damit bewiesen, dass sie selbst an gut gesicherten Orten zuschlagen können. Der Selbstmordattentäter war mit seinem Auto zur indischen Botschaft im Zentrum Kabuls gefahren und hatte dort 2 Wagen von Botschaftsangehörigen gerammt, bevor er die Sprengsätze zündete. Die meisten Opfer waren Afghanen, die sich vor der Passabteilung angestellt hatten und auf ihre Ausreisevisa nach Indien warteten, außerdem Wachen und Besucher eines nahegelegenen Marktes. Die Polizei riegelte den Tatort umgehend ab, zur Verzweiflung mancher Anwohner. Sein Sohn sei auf dem Gelände, so der Besitzer eines Geschäfts in der Nähe der indischen Botschaft, aber die Sicherheitskräfte ließen ihn nicht nach ihm suchen. Die Tore der diplomatischen Vertretung wurden bei der Explosion aufgesprengt. Auch die Mauern von Gebäuden der Botschaftsanlage wurden offenbar stark beschädigt. Die militanten Islamisten haben seit Anfang des Jahres mehrere spektakuläre Attentate verübt. Den Auftakt machte das Luxushotel Serena im Januar. Dann gelang ebenfalls in der Hauptstadt ein Angriff bei einer Zeremonie am Nationalfeiertag, bei der Präsident Karzai anwesend war. Nun also die indische Botschaft. Indien pflegt enge Beziehungen zur Regierung Karzai und finanziert eine Reihe großer Infrastrukturprojekte in Afghanistan. Beide Länder haben ein gespanntes Verhältnis zu Pakistan. In dem Land, das zwischen Indien und Afghanistan liegt, haben die Taliban sich nach 2002 neu formieren können. Von dort aus führen sie immer wieder Angriffe auf afghanische Ziele.
Das war ein Bericht von Sabina Matai im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's weiter mit diesen Themen. General Motors geht die Luft aus. Was lief da falsch? Die Nationalbank legt sich mit den Gewerkschaften an und die geben zurück. Und dann Sommergeschichten mit Geschichte. Basel, grün, Sommer 1980. Der US-Autoriese General Motors, GM, ist schon länger ins Schlingern geraten. Er kämpft gegen Milliardenverluste. Der steigende Benzinpreis hat die Lage noch verschlimmert. Die Verkaufszahlen sinken. Nun prüft GM offenbar radikale Maßnahmen. Gemäß einem Bericht des Wall Street Journal will der Konzern Tausende von Stellen streichen und seine Modellpalette verkleinern. Definitiv entschieden wird zwar erst Anfang August, doch die Meldung zeigt, GM und die US-Autobranche kämpfen ums Überleben. Wirtschaftsredaktor Beat Zoltermann.
Sie sind groß, kräftig und bis vor kurzem waren sie auch gefragt. Die Geländewagen oder die SUV und Pickup Trucks, wie sie in den USA heißen, dem weltweit wichtigsten Markt für Autos. Doch ausgerechnet dort, in den USA, haben die Garagisten seit einiger Zeit Mühe, solche Riesenautos an den Mann und die Frau zu bringen. Der Grund? Das Benzin, das fast täglich teurer wird, da will der Kauf eines Spritschluckers gut überlegt sein. Die Autokäufer stehen auf die Bremse und das bekommen die Autohersteller zu spüren, besonders die drei großen amerikanischen General Motors, kurz GM, Ford und Chrysler. Sie haben besonders auf diese Nische gesetzt, weil sie sich dort vor der Konkurrenz aus Asien mit ihren Billigautos und vor der Konkurrenz aus Europa mit ihren Luxusautos sicher fühlten. Eine Strategie, die nicht aufgegangen ist, wie Patrick Lang, Automobilanalyst der Bank Julius Baer, sagt.
Ja, aber es ist mit Sicherheit ein Klumpenrisiko. Man hat sich da auf spezielle Segmente verlassen, die jetzt eben überdurchschnittlich stark betroffen sind durch die steigenden Spritpreise.
Im Jahr 2002 verkaufte GM in den USA noch 600.000 Geländewagen. Dieses Jahr werden es wohl noch knapp halb so viele sein. Auch bei Ford und Chrysler sieht's nicht besser aus. Selbst die Konkurrenz aus Übersee bleibt auf ihren Riesenautos sitzen, mit dem Unterschied, dass diese auch treibstoffeffizientere Fahrzeuge im Angebot hat. GM, Chrysler und Ford haben auf das falsche Pferd oder im konkreten Fall wohl besser auf das falsche Automodell gesetzt. Patrick Lang ist überzeugt, dass die aktuelle Entwicklung, anders als Ende der 70er Jahre, als kleinere, benzinsparende Autos in den USA schon mal in Mode kamen, nachhaltig ist.
Weil es aller Voraussicht nach grundsätzliche Verschiebungen geben wird im Nachfrageverhalten, die auch mit dem Ölpreis zusammenhängen, aber nicht nur mit dem Ölpreis zusammenhängen, sondern eben auch mit einer völlig veränderten umweltpolitischen Situation.
Klimaschutz und CO2-Reduktion wären da die Stichworte. Selbst der Chef von GM hat dies inzwischen erkannt. Rick Wagoner sagte vor einigen Monaten, kleinere, sparsamere Autos seien die Zukunft. Im Jahr 2005 hatte er noch dasselbe von den Geländewagen gesagt. Doch die Spur zu wechseln und das Angebot zu ändern ist nicht einfach. Die drei Großen aus Detroit müssen zuerst neue Modelle entwickeln, die Montagehallen neu ausrichten und Kosten sparen, um so aus den tiefroten Zahlen zu kommen. Das Wall Street Journal berichtet heute, GM überlege sich, Tausende von Stellen zu streichen. Außerdem plane der Konzern, die Zahl der Automarken zu reduzieren. Für den Analysten Patrick Lang ist klar,
der Kostenblock insgesamt muss reduziert werden bei allen drei US-Herstellern.
Die Zeit drängt. Derzeit verfügen zumindest Ford und GM noch über dicke Bargeldpolster. Bei GM etwa liegen derzeit 24 Milliarden Dollar in der Kasse, doch jedes Quartal werden es 3 Milliarden weniger. Analysten sind überzeugt, dass GM bis zum Abschluss der eingeleiteten Sanierung zusätzliches Kapital aufnehmen muss. Ob's reicht? Ganz sicher ist das offenbar nicht. Es kann dauern, bis das Steuer herumgerissen ist.
Von der Spitze der Nationalbank kam die Warnung. Direktionsmitglied Thomas Jordan forderte die Gewerkschaften in der Sonntagspresse zu Zurückhaltung auf. Nur jetzt keine Lohnforderungen, dekretierte er, sonst beginne die Inflationsspirale zu drehen. Und der Warnung folgte die Drohung. Ließen sich die Gewerkschaften nicht zügeln, werde die Nationalbank die Zinsen erhöhen. Kaum überraschend, dass der Notenbanker damit heftige Reaktionen der Gewerkschaften provozierte. Tenor, haltet euch raus aus der Lohnpolitik. Markus Mucklin berichtet.
Die Gewerkschaften reagierten erbost auf die Warnung der Notenbankspitze. Es bestünde im Moment keine Gefahr, dass über Lohnsteigerungen die Inflation angeheizt werde und damit die berüchtigte Lohnpreisspirale zu drehen beginne. Der Dachverband Travail Suisse spricht in einem Kommuniqué von einer Mär. Und der Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB, Daniel Lampart, meint, man sei sehr weit davon entfernt.
Eine Lohnpreisspirale würde allenfalls dann in Gang gesetzt, wenn wir über eine längere Zeit sehr starke Lohnerhöhungen hätten und die Unternehmen margenmäßig unter Druck kommen, sodass sie ihre Preise erhöhen müssen, um zu überleben. Im Moment ist das umgekehrt der Fall. Wir haben stark gestiegene Margen über die letzte Zeit und wir hatten über die letzte Zeit stagnierende Löhne. Also wir sind noch weit, weit entfernt von einem solchen Szenario.
Wenn im Herbst über höhere Löhne verhandelt werde, gehe es nur darum, die Verhältnisse zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Jetzt, wenn wir Lohnerhöhungen haben für das kommende Jahr, dann wird das einzig dazu führen, dass sich die Margen der Unternehmen langsam wieder zu normalisieren beginnen.
Doch kein Wunder, die Sicht des Gewerkschaftsökonomen ist nicht unbestritten. Thomas Jordan vom Nationalbankdirektorium ist nicht allein mit seiner Warnung. Auch der Chefökonom der Sarasin-Bank, Jan Poser, sieht Gefahrenherde aufziehen und verweist insbesondere auf das Problem der gestiegenen Erdölrechnungen. Diese dürften nicht kompensiert werden, meint er.
Dieser Ölpreisanstieg, der funktioniert wie eine Steuer. Da wird uns Kaufkraft weggenommen und direkt an die OPEC überwiesen, an die erdölfördernden Länder. Und das kann einfach nicht kompensiert werden.
Deshalb müssten sowohl Unternehmer als auch Arbeitnehmer einen Teil der gestiegenen Ölrechnung auf sich nehmen. Setzten hingegen die Arbeitnehmer eine Kompensation der höheren Ölkosten durch, würden danach die Unternehmer versuchen, ihre höheren Kosten auf die Preise zu überwälzen, was eben zur Lohnpreisspirale führte, ist Jan Poser überzeugt. Kein voller Teuerungsausgleich bedeutet aber nicht, dass nun eine Nullrunde angezeigt wäre. Der Bankökonom sieht durchaus gewissen Spielraum. Ausgehend von der Erwartung eines Wirtschaftswachstums von etwa 1,5% in diesem Jahr, meint er,
wenn man 1,5 plus ein wenig Produktivitätsausgleich noch 2,5% oder sowas nehmen würde, dann wäre das sicherlich noch tragbar.
Mit 2,5% Lohnsteigerung dürften sich die Arbeitnehmer indessen nicht zufrieden geben. Die Angestelltenorganisationen haben bereits rund 4% als ihre Messlatte bekannt gegeben. Die Gewerkschaften haben sich noch nicht festgelegt. Daniel Lampart meint vorerst nur,
4% diskutieren wir auch. Es kann sein, dass es dann in diesem Bereich zu liegen kommt.
Nach der Sommerpause werden die Branchenverbände ihre Lohnforderungen bekannt geben. Dann wird sich zeigen, ob es nicht nur zur gewohnten Konfrontation zwischen Arbeitgebern und Nehmern kommt, sondern auch zum Eklat zwischen Gewerkschaften und Nationalbank.
Markus Mucklin. Es ist jetzt 18.34 Uhr und das wäre Zeit fürs Dossier. Aber das Dossier macht Sommerpause bis Mitte August. An seiner Stelle bringen wir die Wiederholung unserer Mittagsserie Sommergeschichten mit Geschichte. Wir greifen Themen auf, die einmal ihren heißen Sommer hatten. Heute die Rückblende in den Sommer 1980. Ein Sommer, der ausgesprochen nicht heiß war. In Moskau sind Olympische Spiele, die allerdings von vielen westlichen Ländern boykottiert werden. Im gleichen Jahr wird im polnischen Danzig die Gewerkschaft Solidarność gegründet und Bob Marley gibt sein letztes Konzert. In der Schweiz wird im Spätsommer der Gotthard-Straßentunnel eröffnet und zuvor im Frühsommer die Grün 80. Für diese bisher letzte gesamtschweizerische Gartenbauausstellung rührte man vor den Toren Basels mit der ganz großen Kelle an. Bert Giger über die Sommergeschichte aus dem Jahr 1980.
An einem schönen Sonntag herrscht in der Grün 80 Hochbetrieb. Für viele Baslerinnen und Basler ist das Gelände so etwas wie ihr Garten.
Zum Fahren, Spazieren, alles. Ich bin hier gross geworden. Ja, es gehört einfach zu Basel.
Es ist einfach ideal für Kinder. Es ist schön, der Spielplatz, es ist toll, hat ein Restaurant. Also ich sage immer wieder, die Grün 80, wenn es die nicht gäbe, das ist einfach ein Geschenk.
Die Menschen faulenzen in der Sonne, treiben Sport oder grillieren mit Freunden. Die üppigen Barbecues der Migrantenfamilien haben schon fast Volksfestcharakter. Diese gute Stimmung freut einen besonders. Hans-Peter Richner, den ehemaligen Direktor der Gartenausstellung.
Es kann nichts Schöneres passieren, zu sehen, wie dieses Gelände in Mehrfachnutzung, also multifunktional sozusagen, wie das genutzt wird und wie es gebraucht wird. Und eigentlich habe ich noch nie unzufriedene Gesichter begegnet hier.
Vieles erinnert noch an die große Gartenschau, deren Name bis heute überlebt hat. Der große See mit Springbrunnen zum Beispiel, die französischen Gärten und natürlich der Dino. Ein ausgestopfter Dinosaurier und das Symbol der Grün 80 schlechthin. Anderes verschwand, so zum Beispiel die beliebte Monorailbahn und der 80 Meter hohe Aussichtsturm steht heute im Europapark im Deutschen Rust. Hans-Peter Richner hat die Gartenausstellung vor dem geistigen Auge präsent, als hätte sie erst gestern stattgefunden.
Der Eingang zur Ausstellung, dort hatten wir diese Unterhaltungsteile mit Karussell, mit dem sogenannten Alpenblitz, eine Mini-Achterbahn sozusagen. Vom Sektor Markt ging es auf einen grünen Ring, der Sektor Grüne Universität. Dort mit eigentlich den eher wissenschaftlichen, gärtnerischen Aspekten, Treibhäusern. Dann ging es weiter in den Sektor Schöne Gärten, was jetzt eigentlich das Erholungsgebiet ist, unter dem Begriff Park im Grünen mit dem Restaurant in der Mitte. Von dort weiter, Sektor Land und Wasser, da ging es eher um die naturnahe Darstellung der Landschaftsgestaltung und schließlich auch noch der Sektor Thema Erde, der dann die ganze Problematik Mensch-Natur zum Ausdruck bringen sollte, wollte und auch in einem großen Ausmaß, glaube ich, gelungen ist.
Die Grün 80 war die erste größere Ausstellung in der Schweiz, die sich mit Umweltthemen beschäftigte. Heute kaum eine Schlagzeile wert, wurden damals zum Beispiel zum ersten Mal Biotope gezeigt und es wurde auf die Gefahr von aussterbenden Pflanzen und Tierarten hingewiesen. Die Ausstellungsmacher mussten dafür auch Kritik einstecken. Doch Hans-Peter Richner stellt sich im Nachhinein ein gutes Zeugnis aus.
Ich würde behaupten, mit der Kritik, die er auch erhielt, kam die Diskussion erst richtig in Gang und hat sich damit eigentlich sehr, sehr bewährt.
Die Grün 80 war nicht irgendeine Ausstellung, sondern ein Mammutprojekt. Dreieinhalb Millionen Besucherinnen und Besucher kamen zwischen April und Oktober 1980 auf die Brücklinger Ebene, wie das Gebiet zwischen der Stadt Basel und der Gemeinde Münchenstein ursprünglich hieß. Gesehen haben sie nicht nur eine große Naturschau, die Grün 80 war gleichzeitig auch kultureller und gesellschaftlicher Treffpunkt. Der bekannte Moderator Kurt Eschbacher war vor seiner Fernsehkarriere Vizedirektor der Ausstellung und beschrieb damals in einer Live-Sendung von Schweizer Radio Deres die Veranstaltung so.
Das ist jetzt grossartig an diesem Sommer, jetzt 1980 in Basel, dass sich eine Stadt durchgemausert hat, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, das weit über Grenzen hinaus interessant ist. Und auch wir haben uns da etwas einfallen müssen, nämlich, dass die Grün 80 nicht nur eine Ausstellung ist, wo man geht, das Verhältnis Mensch-Natur kritisch anschauen oder sich an Blumen geht freuen, sondern dass es auch ein Fest soll sein von 184 Tagen.
Und so gab sich die Schweizer Unterhaltungsbranche ein grosses Stelldichein. Täglich fanden Konzerte statt, vom Trio Eugster über Michel Villa bis zu den legendären Peter, So und Marc.
Mein Gedenk nicht dran und schießt die Köder einfach weg. Eine mehr, das zähle ich nicht, von wegen dem bisschen Dreck. Doch eine mehr ist eine zu viel und der ist gleich so weit. Die Welt ist nur ein Abfallplatz vor einer hirnverrückten Zeit.
Hab Sorg, zu dem, was hast, zu dem, was gibt, hab Sorg.
Bevor das große Fest beginnen konnte, mussten jedoch viele Steine aus dem Weg geräumt werden. Die Idee zur Grün 80 kam erstmals in den frühen 70er Jahren auf. Neben dem Schweizerischen Gärtnermeisterverband als Hauptinitiant stand vor allem die Basler Christoph-Merian-Stiftung als Landeigentümerin hinter dem Projekt. Aber auch die beiden Basler Halbkantone, vor allem die Stadt und zahlreiche Sponsoren an vorderster Front der Mikrogenossenschaftsbund leisteten einen entscheidenden Beitrag. Wie immer spielte das Geld eine wichtige Rolle. Es galt aber auch politische Hürden zu nehmen. Zum Beispiel musste die Gemeinde Münchenstein über eine Zonenänderung befinden. Begeisterungsstürme löste das Projekt anfangs keine aus, erinnert sich der ehemalige Direktor Hans-Peter Riechner.
Ausstellungen, man sieht es auch von der Expo, genauso, die wecken ziemlich große Skepsis. Sie ist groß, sie ist unsicher, unvorstellbar. Und deswegen neigt der Mensch dazu, das eher ablehnend oder eher neutral zu betrachten. Und die Euphorie, die fehlt.
Fast noch schlimmer als die Vorgeschichte war aber das Gezänk nach der Ausstellung. Trotz 3,5 Millionen Eintritten blieb am Schluss nämlich ein Defizit von 10 Millionen Franken übrig. Hauptgrund dafür, das schlechte Wetter machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.
Das Sommerwetter des Jahres 1980 wurde von der Meteorologie beurteilt als kältester Sommer seit 1918. Und im Time Magazine, im europäischen Teil, hat es schlicht mal über einem Artikel geheißen «The Stay-at-Home Summer».
Die Folge davon, die Politik stritt noch bis weit in die 80er Jahre, wer für die Kostenüberschreitungen aufzukommen habe. Dank verschiedenen privaten Sponsoren konnte das Kapitel schließlich ad acta gelegt werden. Obwohl die Grün 80 in den meisten Köpfen in guter Erinnerung bleibt, war ihre Geschichte also ziemlich turbulent. Frage deshalb an den ehemaligen Direktor, könnte man eine ähnliche Veranstaltung heute noch auf die Beine stellen?
Ich würde jetzt mal sagen, sicher wurde das in der Zwischenzeit nicht etwa erleichtert, sondern eher erschwert. Denken wir nur an Dinge, die es damals noch in keinster Weise gab, beispielsweise eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Das ist ja nichts Schlechtes, aber es ist auf dem Weg zu derartigen Projekten eine recht hohe Hürde zeitlicher Art. Und auch die Grün 80 wäre anfänglich eine Grün 79 geworden, aber das war nicht anders möglich durch die behördlichen Auflagen, durch die politischen Zwänge. Und deswegen kann man sagen, vermutlich wäre es heute sicher nicht einfacher, sowas auf diese Frist zu realisieren.
Und trotzdem lohne es sich, etwas Ähnliches anzupacken, ist der heute 70-jährige Riechner überzeugt. Er würde es, trotz vieler stressiger Stunden, sofort wieder tun und sei es nur wegen den zahlreichen unvergesslichen Erinnerungen, zum Beispiel jene an den 1. Mai 1980.
C'est pas le moment de lui dire madame. T'as vu hier ce que ça a donné? Il s'est viré.
Im Blitzlichtgewitter der Fotografen beehrte keine geringere als die englische Königin Elisabeth II. Die Grün 80 mit einem Besuch. Neben den strengen Sicherheitsvorkehrungen, zahlreiche Jugendliche kündeten lautstark Proteste gegen den Besuch der Monarchin an, beschäftigte sich Hans-Peter Riechner damals vor allem mit detaillierten Protokollfragen.
Isst die Königin die Spargel mit den Händen oder mit dem Besteck? Die Lösung lautete, sie isst mit dem Besteck, aber vom Duke of Edinburgh an abwärts alle mit der Hand. Damit war dieses Rätsel gelöst.
und die Queen war offenbar very amused vom Besuch in Basel. So lässt sich jedenfalls das spätere Dankesschreiben an die Verantwortlichen der Grünachtzig interpretieren. Zufrieden war nicht nur der hohe Besuch von der Insel, zufrieden ist auch das gemeine Volk. Bis heute bleibt die Grünachtzig einer der beliebtesten Freizeitorte in der Nordwestschweiz.
Die Grünachtzig Sommergeschichten mit Geschichte, das war die Wiederholung unserer Mittagsserie anstelle des Dossiers. Das Sommerpause macht. Der Bericht von heute war von Beat Kieger. Das war's für heute. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Judith Huber und für die Nachrichten Thomas Fuchs. Am Mikrofon Martin Durer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.